Aus meiner Jugendkreiszeit bewegt mich immer mal wieder ein Lied, das mir jetzt in der Predigtvorbereitung in den Sinn kam wieder. Ich lese einmal die Strophen und dann den Refrain. Komm, wir brechen auf aus den Mauern der Einsamkeit. Komm, wir brechen auf aus dem Satten einerlei. Komm, wir gehen los und wir werden finden. Komm, wir gehen los, einer hört unseren Schrei. Komm, wir lassen los, was uns immer noch festhält. Komm, wir lassen los, was uns müde macht und alt. Komm, wir halten fest an dem, der Liebe lebte. Komm, gib mir die Hand gegen Hass und Gewalt. Komm mit mir heraus aus den alten Zwängen. Komm mit mir heraus aus dem tödlichen Spiel. Komm, wir finden ihn, der sagt, er ist das Leben. Komm, wir finden ihn und wir sind am Ziel. Der Refrain: Ich habe Durst. Ich habe noch Träume, will nicht so schnell zufrieden sein. Ich habe Durst. Wo ist die Quelle für echtes Leben gegen den Schein? Ein Ausdruck der Sehnsucht, dieses Lied. Möglicherweise bist du auch mit Sehnsucht heute Morgen hier. Vielleicht hast du gar nicht damit gerechnet, dass die Sehnsucht gestillt werden könnte, aber aus irgendeinem Grund bist du ja gekommen. Vielleicht sogar aus diesem Grund. Unser Thema deshalb heute: Wenn Gott deinen Durst stillt. Wenn Gott deinen Durst stillt. Wir haben einen weiteren Teil der Predigtreihe über das Volk Israel. Das hat ja da auch immer mit Mose zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch, beim letzten Mal haben wir betrachtet, wie sie durchs Schilfmeer durchgezogen sind und die Ägypter nicht. Und dann haben sie Gott gelobt und haben ihn angebetet und waren total begeistert. Mann, ist das stark, mit diesem Gott zu leben. Es gibt ja nichts Besseres. Und nun geht's weiter. Erstens, Gott führt uns auf Durststrecken. Und zweitens, Gott stillt unseren Durst. Gott führt uns auf Durststrecken. Wir lesen gemeinsam aus dem Kapitel 15 des zweiten Buches Mose, die Verse 22 bis 24. Da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara, was wohl so viel heißt wie Bitterbrunnen. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Wer so eine alte Disco-Vergangenheit hat wie ich, dem fällt sofort das Lied ein: Was sollen wir trinken, 7 Tage lang? Ja, das ist ja eine echte Frage. Das ist eine wichtige Frage. Was sollen wir trinken? Nun ist es ja so, das Volk kommt nach diesem großartigen Rettungserlebnis. Endlich sind sie raus aus Ägypten, von Gott geführt in die Wüste. Ist das nicht verrückt? Jetzt geht's in die Wüste. Die Wüste ist der Ort, wo das Leben gefährdet ist. Wo alles gegen das Leben spricht. Wo man den Eindruck hat, hier lebt sich's nicht gut. Es ist trocken. Kein Wasser. Auch keine Nahrung, aber ohne Nahrung ginge ja noch eine Zeit lang. Vielleicht werden deshalb die 3 Tage erwähnt. Auf jeden Fall soll es hier deutlich werden, es ist keine ganze Woche, die das Volk geht. Man soll ja nur ein paar Tage auskommen ohne Wasser als Mensch. Und für eine Masse von Menschen von 1 Million bis 3 Millionen Leuten, die die etwa waren damals, braucht man eine Menge Wasser. Und sie fanden kein Wasser. Der Widerspruch. Dieser Widerspruch, der sich in unserem Leben so oft auftut. Man braucht, aber es ist nicht. Man möchte, aber es gibt nicht. Ohne Wasser können wir Menschen nicht leben. Und da hängt langsam die Zunge zum Halse heraus. Da, endlich Wasser. Jawohl, ja, Gott ist gut und er versorgt uns immer. Die Ersten laufen schon vor, bis das hinten angekommen ist, dass da endlich Wasser ist. Dauert es ja eine Zeit lang. Wahrscheinlich wollen die Ersten, die ins Wasser gehen, oder vielleicht haben sie auch nur ganz vorsichtig am Rand gestanden. Man musste mit dem Trinkwasser ja auch sorgfältig umgehen. Vielleicht waren die schon längst da drin und haben längst die erschreckende Entdeckung gemacht, als es überhaupt hinten angekommen ist, dass da Wasser ist. Auf jeden Fall kann man dieses Wasser nicht trinken. Das ist ja noch schlimmer, als hätte man es gar nicht gefunden. Man kann sich wohl nur schwer vorstellen jetzt, wie das gewesen sein muss. Ja, da ist Wasser endlich. Und dann ist das, vermutlich war das Problem, dass es salzhaltig war, so wie das Meer. Kann man ja nicht trinken. Tja, so wie die Ägypter das vorher erlebt hatten, dass das Nilwasser zu Blut wurde. So hat jetzt auch das Volk Israel nichts zu trinken. Dabei dachte ich doch, wir sind doch das Volk Gottes. Uns wird das doch so nicht passieren. Die bösen Ägypter, ja, aber doch bei uns nicht. Und nun machen sie Mose Vorwürfe. Wie gut, dass wir Mose haben. Den kann man ja anmotzen. Wer Durst hat und nur ungenießbares Wasser, wird dann wohl auch schnell selbst ungenießbar. Und irgendwie können wir es uns doch ganz gut vorstellen, wie das gewesen sein muss. Vielleicht nicht in Bezug auf Getränke. Aber wir kennen ja auch Zeiten, in denen wir unbedacht, ungerecht, lieblos mit anderen Menschen umgehen, schlechtweg, weil wir unzufrieden sind. Weil wir nicht zufriedengestellt werden. Ob nun von ihnen oder von irgendetwas, das ist uns ja dann auch relativ egal. Gemeckert werden kann immer. Das klappt auch von 0 auf 100. Unzufrieden sein, nichts leichter als das. Machen wir auch so gerne, unzufrieden sein. Aber es kann ja auch wirklich verrückt kommen im Leben. Da sehnst du dich nach einem Lebenspartner, und es entwickelt sich einfach keine Beziehung. Jedenfalls keine, von der man davon ausgehen könnte, das wäre was. Vielleicht ist deine Lebensbeziehung auch kaputt gegangen. Und damit kommst du nicht zurecht. Ein Freund von mir, der damals noch nicht verheiratet war, mit dem ich über Schwierigkeiten in meiner Ehe sprach am Anfang, sagte mir dann mal, ach weißt du Matthias, das ist ja so, wer keine Frau hat, der jammert, dass er keine Frau hat und wer eine Frau hat, kommt dann auch nicht zurecht. Ist doch verrückt, oder? Auch in einer Beziehung kann der Durst ungestillt bleiben für uns. Wenn der oder die andere dir nicht entgegenbringt, wonach du dich sehnst und was du dir erträumt hast, wenn das gegenseitige Vertrauen längst verloren gegangen ist, wenn keine Nähe mehr da ist, für die man doch eigentlich mal geheiratet hatte oder sich zusammengetan hat. Wenn dir nur ständig vor Augen steht, was an dir fehlt und mangelhaft ist, und es kann dir dann auch so vorkommen, als hätte dein Partner nichts anderes zu tun, als dir das auch immer wieder vor die Augen zu halten. Das kann sein. Als sich das spüren zu lassen. Du bist erst genug, wenn du anders bist. Ich weiß nicht, ob es etwas Schlimmeres gibt in unserem Leben, in einer Beziehung, als diese Botschaft. Du bist erst genug, wenn du anders bist. Was sagen will, mir reichst du nicht. Bist nicht genug. Das ist ja auch unsere Angst immer wieder. Unsere Befürchtung. Du bist ja leider nicht anders. Tja. Selber schuld. Hätte es ja anders sein können. Tja, und vielleicht kannst du auch trotz vieler Bemühungen nicht so werden, wie andere dich haben wollen. Möglicherweise ist auch deine Arbeit für dich vor allem mühsam und passt auch nicht so gut zu dir, wie du mal gedacht hast. Man muss ja manchmal auch einfach eine Arbeit annehmen, von irgendwas muss man ja auch leben. Oder du findest keine Arbeit. Keine Arbeit finden. Von dem allen kann man durstig werden. Inzwischen weißt du möglicherweise auch nicht mehr recht, was du mit dir anfangen sollst. Das kann dir auch in der Schule oder im Studium so gehen. Vor allem, wenn du dauernd kämpfen musst. Das Dasein zu Hause ist dir schwer geworden. Ständig musst du auf deine Wünsche verzichten, weil die Familienmitglieder und die Arbeit zu Hause dich fordern. Weil du einen Menschen pflegst oder dich um deine Kinder kümmerst. Tja, und da versteht man, warum das heute so selten wird. Kinder und zu Hause pflegen. Mit den Kindern läuft das ja auch nicht so, wie man es erträumt hat. Und am Ende könntest du sogar selbst dafür verantwortlich sein, dass die nicht so werden, wie es gut wäre, nach deiner Sichtweise. Puh. Wird man diesen leisen Vorwurf im Hintergrund eigentlich irgendwann mal los? Immer scheint dein Einsatz nicht auszureichen. Da kann man sich doch schon fragen, was das Leben überhaupt soll. Wenn es doch nie leicht läuft und so wenig schöne Gefühle mit sich bringt. Es scheint geradezu an dir vorbeizugehen, das Leben. Du ganz anderen ja, dass sie gut zurechtkommen. Vielleicht auch das nicht mehr. Der Neid macht dann alles noch schlimmer und lässt dein Leben dann wirklich ungenießbar werden und lässt dich für andere ungenießbar werden. Das ist ja das Verrückte beim ungestillten Durst. Der Mangel an sich ist ja schon schwer auszuhalten, aber dann fangen wir an, uns zu vergleichen und uns auszumalen, wie es eigentlich alles sein könnte und müsste. Oder wie gut andere es haben. Und dann machen wir andere vielleicht dafür verantwortlich, dass es uns so schlecht geht. Und dann wird alles noch viel schlimmer. Denn kein Mensch möchte dafür verantwortlich sein, dass es dir schlecht geht. Und wenn du ehrlich bist, merkst du, was am Volk Israel hier auch deutlich wird. Es ist auch kein Mensch dafür verantwortlich, dass es dir schlecht geht. Wie es dir geht, hängt sowieso viel mehr von deiner Einstellung ab, mit der du den Dingen begegnest, die du erlebst, als von den Umständen selbst. Aber die Israeliten meckern Mose an. Die machen ihm bittere Vorwürfe. Eben noch hatten sie ja erlebt, wie Gott eingreift für sie. Ja, konnten das kaum noch fassen. Was ist das genial, mit diesem Gott zu leben? Aber als der Wasservorrat des Volkes zu Ende geht, geht auch der Glaube zu Ende, was man denn da so Glaube nennen konnte. Er muss uns vergessen haben. Er kümmert sich nicht um uns. Sonst wäre das ja nicht so. Ja, das ist doch wohl ganz klar. Wenn Gott für uns da wäre, dann wäre hier Wasser. Und wenn, dann wenigstens kein Bitteres. Das ist ja das Verrückte. Das, was wir in der Welt finden können, stillt ja unseren Durst am Ende doch nicht. Es muss ihm wohl egal sein. Hab mich sowieso immer gefragt, man sieht ihn ja sowieso nicht, ob der wirklich da ist. Zieht sich der Zweifel so langsam ein. Und das Blöde ist, man kann dagegen gar nichts machen. Zunächst. Das kommt. Vielleicht haben wir uns ja doch geirrt und es gibt ihn gar nicht. Man kann die Dinge auch alle anders erklären. Das geht. Und da schleicht sich im Volk Israel so langsam geistliches Alzheimer ein. Man vergisst einfach, was man erlebt hat. Was gestern war, hat heute keine Bedeutung mehr. Stimmt ja auch. Mein Durst wird ja nicht davon gestillt, dass ich vor 25 Tagen mal Wasser hatte. Völlig klar. Oder vor 3. Ist noch nicht so lange her. Könnte ein bisschen näher noch sein, das Ganze. Aber davon wird der Durst nicht gestillt. Aber davon könnte man lernen, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Ja, aber wir haben doch so schön gemeint, das Leben mit Gott ist ein Wandern von einem Höhepunkt zum anderen. Immer höher. Und jetzt ist das gar nicht so. Bei mir jedenfalls, bei den anderen scheint es ja so zu sein. Ja, die sind alle fröhlich. Lachmuskelspanner eingebaut. Denen geht's immer gut. Ich habe keine Sorgen. Gott macht's ja immer gut. Ja, wenn ich Menschen treffe, die keine Lust mehr haben, in einer Gemeinde zu leben, dann hat das oftmals damit zu tun, dass sie den Eindruck hatten oder es sogar nachweislich rausfinden konnten, dass da sich etwas vorgemacht wurde, dass das gar nicht alles so gläubig war, wie es aussah. Wir kommen jetzt gerade vom Dynamissio-Kongress, Jens und Marlies und Jan und ich. Schon bei der ersten Veranstaltung haben wir uns geärgert, dass wir euch nicht alle mitgenommen haben. Das war gut. Das war richtig gut. Was auch daran so gut war, es wurde so ehrlich davon berichtet, wie das Leben aussieht. Und eben nichts vorgespielt ist und nach dem Motto, das könnte man alles erleben, wenn man denn so wäre wie der tolle Mensch, der da vorne steht. Ja, das Beste, was ich, nee, kann man eigentlich gar nicht sagen, aber es bewegt mich bis heute, ihr werdet auch davon noch hören, war ein Pastor doch von der evangelisch-methodistischen Kirche aus Bremerhaven, ein Pastor, der hatte gehört, dass man diese Gemeinde dicht machen will. Es waren nur noch 12 Leute da. Und da hat es ihn getroffen. Also Gott hat ihn getroffen. Heute hat sich's erst recht bestätigt. Und er hatte den Eindruck, nee, das machen wir nicht. Da gehe ich jetzt hin. Dann gab er seinen Job auf und ging dahin. Ja, wo andere sagen, ich pflege doch keine Gemeinde zu Tode, da sagt er, nee, das kann doch nicht sein. Da geht er hin. Ja, und was der erlebt, werde ich euch dann spätestens beim Mitarbeiterwochenende mal erzählen. Also alle mitkommen, November, 24. bis 26. November, Mitarbeiterwochenende, blink, 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 kleiner Werbeblock. So, und dann steht da vor einem so ein einfacher Mensch, dem man das gar nicht zutrauen würde, was der mit Gott erlebt. Von dem man auch sagen würde, wie man von dem berühmten Evangelisten Moody mal gesagt hat, ich kann überhaupt keinen Zusammenhang erkennen zwischen ihrer Person und dem, was Gott hier tut. Wo dann Moody sagte, ja, es wäre ja auch traurig, wenn es anders wäre. Ja, das tut einfach gut. Vor Augen gestellt zu bekommen, weißt du was, Matthias, da kannst du sein, wie du willst. Ne? Gott kommt mit jedem klar. Auch mit dir. Herrlich. Es ist die Frage des Unglaubens, was sollen wir trinken, beschreibt uns Jesus in Matthäus 6. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Denn danach fragen Menschen, die Gott nicht kennen. Gott, wer hat sie überhaupt diesen Weg geführt? Das war doch Gott. Der führt uns da lang, wo es kein Wasser gibt. Hätte er uns nicht leicht dahin führen können, wo es irgendwie nachher Wasser gibt? Nein, Gott. Und dann führt er sie auch noch dahin, wo das bitteres Wasser gibt. Die erste Erfahrung hätte schon gereicht. Man könnte auch sterben, ohne nochmal gedacht zu haben, es könnte ja doch nochmal anders werden. Wäre das Sterben ein bisschen leichter gewesen. Es gibt in unserer Welt so viele Gelegenheiten und Orte, an denen deutlich wird, dass wir in einer gefallenen, in einer vergänglichen Welt leben. Und wir Menschen haben daran selbst Schuld. Was wir in der Welt finden, gibt uns nicht, was unseren Durst stillt. Oder es ist ungenießbar, kaputt gemacht. Aber Gott führt uns nicht an diesen Stellen vorbei, ihr Lieben. auch seine Kinder nicht. Sondern der Weg geht dort lang. Warum eigentlich? Wenn man das denn menschlich überhaupt mal fassen könnte. Die Wüste ist der Ort, wo etwas offen zutage tritt, was sonst nur versteckt ist. Zum Beispiel unsere gute Meinung von uns. Las ich doch kürzlich das Interview eines bekannten Verlegers, christlichen Verlegers, der ganz ehrlich und auch sehr demütig, fand ich, über sein Leben sprach. Und dann schrieb er so über seine Ehe, also tolle Ehefrau, sagt er, und so, nur ich bin da so ein bisschen der Problempunkt. Ohne die Ehe hätte ich ja eine ganz passable Meinung von mir gehabt. Aber seit ich verheiratet war, ließ sich das nicht mehr aufrechterhalten. Ist das nicht herrlich? Das finde ich so köstlich, ihr Lieben. Ja, da deckt Gott doch in den Wüstenzeiten, wo der Durst bohrt, auf, wie wir wirklich sind. Unseren Charakter. Ja, wir tun ja so, wie ich früher beim Tennis spielen. Wenn Leute vorbeikamen und zugucken und mir passiert den Fehler, sagte ich immer, oh Mensch, was ist denn heute los mit dir? Als ob man nicht immer so spielte. Ja, in den Zeiten, wo es eng wird, tritt hervor, wie du bist. Nicht dann, wenn alles toll ist. Da kann man sich noch manches einbilden. Und offensichtlich hält Gott es für nötig, dass das mal hervortritt. Und wir denken immer, naja klar, er will ja mal wissen, ob ich auch glaube und ob ich und wie ich das alles hinkriege. Nein, meine Liebe und nein, mein Lieber, Gott braucht das nicht zu erfahren erst, er weiß das schon. Um wen es beim auf die Probe stellen geht, bist du, dass du entdeckst, was los ist. Gott könnte dir das alles im Voraus sagen. Der hätte es nicht nötig. Und wir sind eben nicht nur liebend und großzügig und geduldig. Sonntags zwischen 10 und 11 kriege ich das hin, einigermaßen. Aber was ist morgen früh? Oder heute Abend? Oder Mittwochabend? Es wird auch unsere Selbstvergötterung offengelegt. Ich habe alles im Griff. Alles ist so, wie ich es einschätze. Ja, ich weiß genau, warum du das machst. Schließlich bin ich Gott, ich kann ja reingucken in dich. Logisch. Da können sie eine ganze Ehe mit kaputt machen, hat unser Seelsorgedozent gesagt. Das war einer der besten Sätze, die ich über die Ehe gehört habe. Der Satz, ich weiß genau, warum du das machst, macht alles kaputt. Und offenbart, dass ich mich für Gott halte. Denn meine Sicht der Dinge ist ja die einzige Wirklichkeit, die es gibt. Anders kann es gar nicht sein. Das war beim Volk Israel auch so. Gott lässt uns im Stich, jetzt haben wir so richtig Grund loszumeckern. Wenn ich nicht weiter weiß, dann geht's auch nicht weiter. Deswegen habe ich auch allen Grund, niedergeschlagen zu sein. Das ist auch so schön, niedergeschlagen zu sein. Sich so richtig zu baden in seinem Selbstmitleid. Es ist so herrlich. Oder warum machen wir es eigentlich so gerne und so viel? Ich bin die Einzige oder der Einzige, der es gut mit mir meint. Ach, und wenn alles so laufen würde, wie ich es für richtig halte, dann wäre es richtig und gut. Und so weiter. Und damit offenbaren wir letztlich, dass wir uns am Ende eben dann doch vertrauen, anstatt Gott zu vertrauen. Gott lässt es auf diese Dinge ankommen. Er lässt es auf diese Zeiten ankommen. Nicht wie der Feind Gottes, der gerne herauskehren möchte und erreichen möchte, dass wir dann Gott nicht vertrauen. Sondern Gott möchte unser Vertrauen festigen. Dafür gibt es diese Zeiten. Wer spürt, dass Gott ihn liebt, braucht es nicht zu glauben, ihr Lieben. Glaube brauchen wir sowieso nie, wenn wir sehen können. Dann braucht man keinen Glauben, wenn wir sehen können. Ich brauche nicht zu glauben, dass Monika da ist. Ich sehe es ja. Wer immer bekommt, was er will, braucht keine Geduld und kein Vertrauen darauf, dass Gott es ihm schon zur richtigen Zeit gibt. Aber genau dahin möchte Gott uns bringen. Er will uns ins Herz schreiben, dass nur die Gemeinschaft mit ihm das Leben bedeutet, für das er uns geschaffen hat. Er stillt den Durst. Das möchte ich als zweites deutlich machen. Das Volk klagt Mose an. Mose allerdings schreit zu Gott. So wäre das gegangen, nicht verrückt zu werden an der ganzen Geschichte. Aber nur einer kommt auf diese Idee. Der wird nicht verrückt und undankbar. Gott zeigt ihm ein Holz, das gibt es in der Natur auch, dass Holz Rinde selbst absorbieren kann. Aber für so eine Wassermenge bräuchte man wahrscheinlich einen Wald und nicht so ein Stück. Insofern wird ja dadurch das Wunder nicht kleiner, das Gott tut. Und da wurde das Wasser genießbar und sie hatten zu trinken, zu Gottes Zeit. Dann wird hier beschrieben, dort gab er ihnen Gesetz und Recht. Das Gesetz gibt es erst später und die ganzen Rechte, die Gott ihnen gibt. Aber so dieses Gebundensein an Gott ist wohl damit gemeint. Er hat ihnen vielleicht auch ein paar Dinge gesagt, die jetzt im Leben mit ihm gelten. Ausführlicher wird es dann erst noch. Und sprach dann, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und hier wird deutlich, worum es Gott geht. Man könnte sich verhalten wie die Ägypter, wie der Pharao, und Gott widerstehen und in seinem ganzen Leben darauf bestehen, nein, ich bin Gott, nicht du. Du kannst gerne auch irgendwo sein, aber du kannst dich um meinen Kosmos drehen. Ich bleib der Mittelpunkt. Oder, so wie Gott das Volk gerne führen wollte, man entdeckt, ich lebe erst dann, wenn ich mich um Gott drehe und Gott der Mittelpunkt ist. Gott kann auch seine Macht gegen seine Kinder wenden, gegen sein Volk. Das geht. Wer will uns denn davor schützen, außer er selber? Aber er sagt, ich will das gar nicht. Nun lernt doch bitte, dass im Vertrauen auf mich allein das Leben zu finden ist. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und plötzlich kommen sie nach Elim. 12 Wasserquellen, 70 Bäume, 12. Einmal die Zahl der Stämme Israels, 70 die Zahl der Ältesten und lauter hintergründige Bedeutung in der Bibel. Hier wird deutlich, Gott gibt, was wir brauchen. Da frage ich mich doch, warum denn das jetzt? Was soll das denn? Jetzt erst. Das klingt fast wie bei der Versuchung von Jesus, als da der Feind Gottes auch an ihn herantreten durfte und ihm alles Mögliche einreden wollte, nachdem er 6 Wochen gefastet hatte. Und am Ende, als Jesus sagt, weißt du was, ich bleib bei meinem Vater und den allein bete ich an, du hau mal bitte ab jetzt. Dann erst kommen die Engel und dienten ihm. Aber wir wollen das doch so gerne anders. Wie, ich glaube Gott nur, wenn er mir das immer gleich gibt. Tja. Gott lässt sich nicht erpressen von seinen seelischen Verrenkungen, die du anstellst, um am Ende doch Gott bleiben zu können. Er behält es sich einfach vor, zu wissen, was für dich gut ist und wann hier die Zeitpunkte sind. Es ist verrückt, ihr Lieben. Das kann man gar nicht so liebevoll sagen, meine ich, wie es von Gott kommt. Und vielleicht kann man es auch gar nicht so hart sagen, wie es uns manchmal vorkommt. Im Alten Testament an anderen Stellen wird beschrieben, dass Israel die ägyptischen Götter mit sich genommen hatte und andere Götter angebetet hatte auf der Wüstenwanderung. Ja, das ist ja noch die Krönung, sich da irgendwelche Götzenbilder da mit sich rumschleppen und dann Gott noch anklagen, warum der hier nicht sorgt. Aber so sind wir halt. Wir meinen, das Geld macht uns glücklich. Und deshalb muss alles eingesetzt werden. Ja, und in unserer Gesellschaft heutzutage ja auch die seelische Gesundheit der Kinder mitunter, damit wir scheffeln können. Bloß her damit. Je mehr, desto besser. Ja, sage ich 2 Jahre später auch noch, wenn ich 5 Millionen habe. Immer mehr. Es macht halt nicht satt. Karriere machen, man muss gesellschaftliche Stellung erreichen, sonst kann man sich ja nirgendwo sehen lassen. Und der Durst wird doch nicht gestillt. Ein Partner nach dem anderen. Wenn es nicht mehr läuft, den neuen. Aber das Herz bleibt durstig. Die schmerzlichen Erfahrungen in unserem Leben sind meiner Ansicht nach, bei allen Erklärungen, die Gott uns noch geben könnte, dazu da, etwas in uns zu schaffen, was vom menschlich gar nicht geht. Gott hatte das Volk aus Ägypten herausbekommen. Das ging relativ schnell. Ein paar Jahre hat er da gebraucht. Und man fragt sich, ob er diese Plagen hätte auch gebrauchen müssen. Aber er hat sie gebraucht. Aber wie lange dauert es eigentlich, um Ägypten aus unserem Herzen zu bekommen? Wir sind doch so gerne Sklaven unserer eigenen Vorstellungen und Wünsche oder der anderer Menschen, der Anerkennung anderer. Wir sind so gerne Sklaven der Anerkennung anderer, sonst würden wir doch vieles in unserem Leben gar nicht machen, ihr Lieben. Und Gott kann unsere Probleme lösen und er kann dein Problem, das dich im Moment am Leben hindert, lösen. Das kann er, indem er es einfach verändert. Er kann aber auch in seiner Liebe an deine Seite kommen und dir die Kraft geben, mit den Schwierigkeiten umzugehen. Das gibt es auch. Das ist so wie mit den Geboten Gottes dann in diesem Fall. Gott gibt ihnen ja nachher die Gebote und hier wird schon davon gesprochen. Die Gebote Gottes brauchen wir nicht, wenn es gut läuft, wenn das alles naheliegend scheint. Die brauchen wir, wenn alles andere naheliegt. Ich hatte einmal ein Erlebnis während meines Studiums, da habe ich gerade mit Schwierigkeiten gekämpft und habe mich so in Ruhe begeben auf einen Wanderweg, das war richtig toll, und da war die Bank und ich habe mich da hingesetzt und vor mir so, was mich am Blick aufs Tal gehindert hat, ein Maisfeld, voll gewachsen. Und ich dachte, wieso ist jetzt dieses Maisfeld eigentlich da? Jetzt kann ich ja nur noch nach oben gucken. Tja, im nächsten Moment schoss mir ein, Matthias, dafür sind deine Schwierigkeiten da, dass du nach oben gucken lernst. Und in Jesus ist Gott in unsere Welt getreten, um unseren Durst zu stillen. Den Durst nach der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir. Am Ende kommt unser Herz erst zur Ruhe, wenn es in der Gemeinschaft mit Gott sich befindet. Und Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott erleben können. Hat selber am Kreuz geschrien, ich bin durstig. Für uns, um deinen Durst zu stillen. Und in ihm kommt die Liebe zum Vorschein, wird sichtbar, was Gott bereit ist für dich zu geben. Er steht doch nicht daneben und guckt sich an, wie du vor die Hunde gehst und lächelt sanft und sagt, tja, nein, er kommt mitten hinein in das, wo du selber Schuld dran hast. Und dass diese Welt so kaputt ist, daran haben wir Menschen ja selber Schuld, auch wenn wir nicht für unser persönliches Schicksal verantwortlich sein müssen. Aber da kommt Gott hinein und hält das aus und weiß den Zeitpunkt, an dem er dich davon befreien will. Spätestens am Ende werden wir den Mund vor Staunen und Jubel nicht zukriegen. Und das ist kein Vertrösten, ihr Lieben. Und da hast du die Anerkennung, die du sonst woanders gesucht hast. Ja, die nicht für deine Leistung gilt, sondern die gilt, obwohl du gerade dir einiges geleistet hast, was da gar nicht hingehört in dein Leben. Obwohl du nicht geleistet hast, was eigentlich dran gewesen wäre. Und da kommt der Sohn Gottes und sagt, und ich trete für dich ein. Da kannst du auf dem Kerbholz haben oder ausgelassen haben, was du willst. Ohne dass du eine Voraussetzung mitbringen willst, ist Gott für dich da. Musst, meine ich, ist Gott für dich da. Das ist Anerkennung. Anerkennung für dich als Person und nicht für deine Erfolge, Leistungen, Errungenschaften und sonst irgendwas. Und das war so wohltuend auf diesem Kongress. Die bedeutendsten Botschaften drehten sich um diese Grundlage. Wir haben viel anderes Gutes gehört, ihr werdet davon auch noch was hören, aber das, was mich am meisten bewegt hat, war diese Grundlage, dass ich glauben konnte wieder, dass Jesus für mich da ist, obwohl ich mich längst verlassen hätte. Wenn Gott deinen Durst stillt, kann es aussehen, als kämst du zu kurz. Fordert er dich heraus, ihm zu vertrauen? Gibt er dir, was du brauchst, oder die Kraft, darauf zu verzichten? Wenn Gott deinen Durst stillt, ist er in seiner Liebe immer für dich da. Amen.